Ihr Lieben, wer die Wahl hat, hat die Qual, heißt es ja häufig so, wenn man nicht weiß, was man wählen soll. Auf der anderen Seite heißt es, ist es auch eine Wahrheit, eine Wahl zu haben, heißt auch eine Möglichkeit zu haben, eine Möglichkeit in diesem Fall mitzugestalten. Ihr habt es gerade gehört, 8 Kandidaten haben sich vorgestellt, 5 werden am Ende davon gewählt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, nachdem ihr das gehört habt oder als ihr die Wahlunterlagen gekriegt habt. Ich wurde sofort irgendwie von einem Bekannten angesprochen, der gesagt hat, boah, Olli, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich kenne die, aber ich habe keine Ahnung, wen ich wählen soll. Und dann habe ich gedacht, sage ich es euch heute. Ich werde, keine Sorge, ich werde es hier keine Namen nennen. Ich will euch auch nicht sagen, wo ihr das Kreuz machen sollt. Auf gar keinen Fall. Das ist eure Verantwortung und eure Pflicht. Aber ich möchte mit euch mal gucken, wie könnte man denn wählen? So, das ist ja nicht so leicht. Wen wählt man bei so einer Kirchenvorstandswahl? Denn Kirchenvorstandswahl zu wählen funktioniert anders als viele andere Situationen von Wahl, die wir sonst im Alltag so erleben. Also wenn ich zum Beispiel im Restaurant bin, mache ich immer wieder folgende Erfahrung. Ich kriege irgendein netter Kellner, bringt die Karte, ich mache die Karte auf, lese das durch und sehe so, oh, das hört sich gut an. Gucke ich weiter, oh, das sieht auch lecker aus. Und dann gucke ich weiter, das ist mal was ganz anderes. So, und wenn meine Frau mich dann fragt, und, weißt du schon, was du nimmst, sage ich immer, nee, ich habe so 3-4 Sachen irgendwie im Hinterkopf und wenn der Kellner kommt, bin ich spontan. Und so ist es dann, der Kellner kommt, fragt dann, meine Frau weiß genau, was sie will. Und dann fragt, und irgendwie, wenn noch andere dabei sind, geht das so durch. Ja, man kommt aus mir, was darf es für sie sein? Und ich sag irgendwas, was ich mir vorher im Hinterkopf hatte oder was ganz anderes. Das ist dann meistens sehr spontan. Wahrscheinlich nicht die beste Art, einen Kirchenvorstand zu wählen. Und auf der anderen Seite merken wir, wenn es aber wirklich um was geht, dann wählen wir anders. Als ich zum Beispiel entscheiden musste, will ich meine Frau heiraten oder nicht, da war das nicht so, dass ich so gedacht habe, oh, die ist aber toll, oh, die ist aber auch lecker. So war es nicht, sondern da hatte ich eine im Blick und im Herzen, für die ganz klar war, dass das meine Wahl ist. Und ich bin Gott unendlich dankbar, ich verstehe es bis heute nicht, aber ich war offensichtlich auch ihre Wahl. So, und mal ganz abgesehen davon, es war auch nicht so, dass ich so die große Auswahlmöglichkeit hatte damals. Aber das ist ein anderes Thema. Ihr Lieben, ihr merkt, Kirchenvorstandswahl funktioniert irgendwie anders als Wahl in unserem Alltag. Also wen soll ich wählen? Und da habe ich gedacht, ich will euch mal reinnehmen in so eine biblische Perspektive, woran ich erkenne, dass jemand vielleicht als Leiter eine gute Möglichkeit wäre. Also woran erkenne ich eigentlich einen Leiter, eine Leiterin für die Gemeinde? Da will ich mit euch drüber nachdenken heute. Und wenn ich darüber nachdenke, und wir haben das im Kirchenvorstand ja auch getan, auf wen gehen wir zu und wen wollen wir fragen, dann ist ein Text, der mir immer als erstes mit in den Blick kommt, ist 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7, weil die Situation ist folgendermaßen. Paulus hat Timotheus in Ephesus, einer Gemeinde, die er gegründet hat, zurückgelassen, um diese Gemeinde zu pflegen. Und er soll auch Leiter einsetzen. Und Paulus beginnt an dieser Stelle, also schreibt Timotheus einen Brief, er gibt ihm nochmal so ein paar Handlungsempfehlungen und er schreibt in 1. Timotheus 3, Vers 1, es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Eine große und ehrenvolle Aufgabe. Und da, ihr Lieben, da möchte ich erstmal ein Ausrufezeichen hintermachen. Gemeinde leiten ist nicht etwas, was so nebenbei so aus dem Handgelenk passiert. Leiter haben eine große und ehrenvolle Aufgabe und auch eine große Verantwortung. Und wir sehen das gerade, wenn ihr in die Medien guckt, ich will da gar nicht so lange drauf eingehen, aber wenn ihr in die Medien guckt und das, was gerade über Missbrauchsskandale in der evangelischen Kirche rausgekommen ist, dann ist das auch Versagen von Leiterschaft. Es ist auch Verbrechen, was verübt wurde von Menschen innerhalb der Kirche und von Leitern. Aber es ist auch Versagen von Leiterschaft. Beim Gucken, wen wähle ich aus und wie gehe ich im Nachhinein mit solchen Situationen um. All das, was an Verschweigen und Vertuschen passiert ist, ist sicher auch Versagen von Leiterschaft. Und deswegen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie mit unserer, wir wollen das nicht zu depressiv machen jetzt, ne? Das ist nicht das, was ich im Blick auf unseren Kirchenvorstand den nächsten irgendwie als erstes denken würde, wirklich nicht. Aber an dem Beispiel sehen wir, wie wichtig gute Leiterschaft ist. So. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Paulus dem Timotheus schreibt, nach einem leitenden Amt in der Gemeinde zu streben und sich dann darum zu bemühen, heißt, nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe zu streben. Und der Timotheus wird sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, Paulus, was heißt denn das? Wen soll ich denn dann wählen? Also wen soll ich denn da auswählen? Das war ja keine Gemeindewahl damals, gab es damals nicht. Leiter wurden berufen. Also, was sollen wir machen? Und Paulus schreibt dann, woran er denken muss, wenn er an Leiterschaft denkt. Und er schreibt weiter: Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen. Muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und an seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um seine eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht zuerst erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Also bis hierher. Ich weiß nicht, ob das so das ist, was euch als erstes einfällt, wenn ihr an Gemeindeleitung und KV denkt. So. Ich finde es spannend, wir haben häufig ganz eigene Kriterien, an die wir denken. Da kann man so sagen: Was braucht man für einen Kirchenvorstand? Da braucht man jemanden, der sich mit Bau auskennt oder mit Finanzen, oder vielleicht mit Personal und Personalrecht oder solchen Dingen. So, vielleicht einen Strategen. Wir sind ganz schnell in unserem Denken in Kompetenzbereichen. Gaben bringen wir alle mit. Und dass Gaben auch dazugehören, ist gar keine Frage. Gibt es zig Stellen, wo das immer wieder auftaucht. Aber ich finde es extrem spannend, dass Paulus an dieser Stelle nicht über Kompetenz spricht. Es gibt vielleicht ist es aufgefallen, eine einzige Stelle, wo er über eine Kompetenz spricht. Er spricht hier, er muss fähig sein zu lehren. Ja, danke schön, das gilt eigentlich für jeden. Ja, das ist der Auftrag an alle Christen, zu lehren, die Dinge von Christus. So, das ist im Missionsbefehl, steckt es auch drin, also das gehört dazu. Betrifft uns alle. Und das hat sicher damit zu tun, dass damals die Gemeindeleiter vor allen Dingen auch die Aufgabe hatten, Lehre in die Gemeinde hineinzubringen. So. Aber alles andere, und das finde ich einen wichtigen Punkt für uns, alles andere betrifft den Charakter. Lest es gerne zu Hause nochmal durch. 1. Timotheus 3, die ersten Verse. Alles andere betrifft den Charakter. Und ich glaube, hier steckt eine tiefe Wahrheit und eine Grundüberzeugung, Grundsatz drin, der für Leiterschaft gilt. Charakter vor Kompetenz. Ja? Kompetenzen kannst du lernen, kannst du erwerben. Charakter ist irgendwann schwieriger, dran zu arbeiten. So. Charakter vor Kompetenz. Warum? Weil Leiter Vorbilder sein sollen. Leiter, wir haben das gerade im Epheser 4, haben wir in der Lesung gerade gehört, an Leitern soll sich Gemeinde auch orientieren können, soll Orientierung bieten. Ja? Und wenn ihr sagt, naja, Olli, diese Liste hier, ist das echt so wichtig? Sind das die Dinge, auf die Kriterien, an denen wir uns ausrichten, muss ich sagen, das ist nicht das einzige Mal, dass diese Liste vorkommt. Als Paulus dem Titus schreibt, der auf Kreta sitzt und Gemeinde bauen soll, schreibt er dem Titus auch in Titus Brief, Titus 1, Titus, ein paar Sachen sage ich dir mal, wie du einen Gemeindeleiter findest. Und er sagt eine identische Liste, nur mit einem Zusatz, dass er am Ende nochmal sagt, ach so, und Titus, die Menschen in Kreta, die sind schon besonders. Da sage ich dir noch mal was zu. Wäre spannend zu überlegen, was Paulus sagen würde. Hey, die Menschen in meiner sind, die sind besonders. Da sage ich dir noch mal was zu, was da so käme. Aber das macht uns auf, das darf uns aufmerksam darauf machen, dass es einmal ganz allgemeingültige Kriterien für jeden Leiter in der Kirche gibt. Die haben wir gerade gehört. Und dass es dann nochmal in jeder Gemeinde und jeder Situation spezielle Kriterien gibt für eine spezielle Situation vor Ort. Also das ist keine abgeschlossene Liste, sondern ihr dürft gerne auch mal gucken, was braucht es eigentlich bei uns noch, vielleicht daneben und darüber hinaus. Aber wenn wir diese Liste angucken, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mit Menschen über diese Liste spreche, manche schlagen vielleicht innerlich auch gerade die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, Olli, ja, wen sollen wir denn dann wählen? Mal ehrlich, da bleibt ja keiner mehr über. Denn keiner von uns wird diesen Kriterien gerecht. Könnt ihr euch mal wieder umgucken, ne? Wollt ihr jetzt gar nicht so gerne, ne? Genau, ich so, okay. Aber seien wir ehrlich, wenn wir diese Kriterien als eine Checkliste benutzen, und manche, das hat was mit Persönlichkeit zu tun, wie man solche Dinge liest, wenn ich das als eine Checkliste lese, also wie im Flugzeug, ich weiß nicht, ich kenne Flugzeuge eigentlich nur so entweder aus der Kabine hinten oder aus dem Fernsehen. Aber wenn man das so im Cockpit sieht, in so einem, ne, dann der Pilot sitzt da vorne und geht so im Tower nochmal durch, so Kabinendruck, Check, Tank, Check, was auch immer, so, ne, ich habe keine Ahnung. Da geht dann so die Liste durch und wenn irgendwo kein Haken ist, hebt das Ding nicht ab, dann hebt das Flugzeug nicht ab. Da muss jeder Punkt erfüllt sein, das ist ein Sicherheitsmerkmal. Wenn wir so diese Liste lesen, bleibt keiner übrig. Diese Liste ist nicht gedacht, um Menschen abzuwählen. Das vielleicht, es ist ganz wichtig. Sie ist nicht dazu gedacht, zu gucken, wen kann ich damit absetzen. So. Sondern sie ist gedacht, um jemanden zu finden. Denn wenn es darum ginge, etwas zu suchen, finden wir bei jedem von uns etwas. Und das weiß auch Paulus. In Römer 3 schreibt er, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist würdig der Berufung. Keiner. So. Aber wenn es darum nicht geht, worum geht es dann? Ich glaube, dass Paulus dem Titus und dem Timotheus und auch uns heute diese Liste aufgeschrieben hat, um uns eine Sehhilfe zu geben. So ein bisschen wie so ein Filter, den du so vor Augen halten kannst und so gucken kannst, wen entdecke ich denn da? Also nicht, wen kann ich da von der Liste streichen, sondern wer wird sichtbar, weil er mich da auf einmal erinnert. Ich weiß nicht, als Kind, vielleicht kennt ihr das noch, als Kind hatte ich manchmal gab es so Bücher, wo, wenn da Fragen gestellt wurden, wo unten so ein verpixeltes, da war eine Antwort, die sollte man als Kind aber nicht sofort lesen. Deswegen war die so rot überpixelt. Kennt ihr das? Ja, okay. So. Und dann gab es meistens hinten im Buch so eine rote Schablone, die konnte man da drüber halten, dann war alles rot, aber auf einmal konntest du die Schrift lesen. Ich verstehe diese Texte mehr so. Du hältst sie über Gemeinde und auf einmal entdeckst du etwas. Entdeckst du etwas, was du vorher vielleicht nicht entdeckt hast. Das ist eine Sehhilfe. So würde ich das denken. Und wenn du jetzt sagst, aber wie soll ich denn diesen kompletten Katalog, wie soll ich den denn präsent haben? Dann will ich es nochmal runterbrechen, ganz kurz. Als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg ist, beschreiben die Evangelien alle. Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg. Auf einmal, hinter ihm fangen die Jünger an zu diskutieren auf dem Weg. Irgendwann bleibt er stehen, dreht sich um und sagt, Jungs, was ist los? Worüber diskutiert ihr? Warum streitet ihr? Und die Jünger so, diskutieren, das ist so ein großes Wort. So, irgendwie drucksen sie rum. Jesus sagt, nee, kommt, Jungs, was ist los? Worüber redet ihr? Wir diskutieren darüber, wer der Größte von uns ist. Ist irgendwie so ein Jungsding, ne? So. Nicht nur, seien wir ehrlich, nicht nur. So. Wer ist der Wichtigste von uns? Wer ist der Größte von uns? Und dann ist die Antwort von Jesus extrem spannend. Jesus antwortet, wer der Erste sein will, muss der Letzte sein. Und wer der Größte sein will, muss euer aller Diener sein. Der Diener von allen, könnt ihr nachlesen, Markus 9 und Markus 10 zum Beispiel, gibt es gleich mehrere Stellen beim Markus-Evangelium, die Jungs lernen nichts. So. Das heißt, leiten heißt in erster Linie dienen. Da kommt übrigens Demut her. Das Wort kommt vom Deutschen, diene Mut. ja, der Mut zu dienen. Dienen, dienende Leiterschaft, das ist das, wie Jesus Leiterschaft versteht. Sein Leben hinzugeben, um andere groß zu machen, nicht sich selbst. Es geht nicht darum, selber eine große Stellung zu haben, zu sagen, wow, was bin ich toll in der Gemeinde, applaudiert mal. Sondern zu sagen, ich will mein Leben dafür hingeben, dass andere groß werden. Das ist echte Leiterschaft. Und so beschreibt Jesus das auch. Genau an dieser Stelle, Markus 10, sagt Jesus dann, der Menschensohn ist nicht gekommen. Gott ist nicht Mensch geworden, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Darum geht's. Die Bereitschaft, Leitung in Gemeinde heißt die Bereitschaft zu dienen und sein eigenes Leben hinzugeben, damit andere sich orientieren und wachsen können. Und deswegen machen wir auch keinen Wahlkampf. Ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen. Wir stellen Kandidaten vor und wir vertrauen darauf, dass Gott etwas in euren Herzen sichtbar macht. Wir machen keinen Wahlkampf. Ich glaube, Wahlkampf ist das Gegenteil von dem, was Jesus über Leitung denkt. Ich glaube, würden wir Wahlkampf machen, wir würden total am Ziel vorbeischießen und würden uns disqualifizieren für dieses Amt, nach dem wir streben. Weil Wahlkampf ist immer, ich mache mich groß, nimm mich. So, was Jesus sagt, wovon Jesus redet, ist die Bereitschaft, sich anzubieten und zu gucken, was Jesus auf dem Herzen hat. So. Leiter, gute Leiter sind Diener. Und sie sind Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Nicht, damit sie selber herrschen, sondern und selber groß sein wollen, sondern um andere groß zu machen. Und wenn du jetzt am Ende sagst, oh Mann, da habe ich doch so viel von gehört, dann sage ich, großartig. Was für ein Geschenk, dass wir so viele Kandidaten haben, die das genau auf dem Herzen haben. Ich möchte dir zum Schluss 3 Fragen mit auf den Weg geben, mit denen du nochmal gucken kannst auf die Frage, wen will ich eigentlich wählen? Wer macht einen guten Leiter für mich aus? Wo erkenne ich was? Die erste Frage, bei wem entdecke ich den Charakter von Jesus wieder? Nicht allumfänglich, das trifft auf keinen von uns zu. Aber wo sehe ich das Bestreben, an diesem Charakter zu arbeiten und Jesus ähnlicher zu werden? Ja, das ist es. Also wo entdecke ich den Charakter von Jesus? Denn Charakter kommt vor Kompetenz. Das zweite, wer ist mir ein Vorbild, an dem ich mich orientieren kann, um Jesus ähnlicher zu werden? Wer ermutigt mich auch, in meinem Glauben zu wachsen und ist mir in bestimmten Bereichen wirklich ein Vorbild? Und die dritte Frage, bei wem spüre ich, dass er nicht antritt, um sich selber groß zu machen, sondern um Jesus groß zu machen und uns als Gemeinde zu dienen, wie Jesus das getan hat und immer noch tut. Wo du das siehst, da mach dein Kreuz. Diese Person wähle. Denn Gemeindeleitung ist eine große und ehrenvolle Aufgabe. Ja, das ist sie. Und ihr seid eine großartige Gemeinde. Und ihr verdient großartige Leiter. Und ich hoffe und bete, dass Jesus diese Leiter durch unsere gemeinsame Wahl beruft. Amen.